Liebe Gemeinde, ich habe als Thema des heutigen Gottesdienstes zum Friedenssonntag aber ein anderes Thema gewählt, und zwar das Thema Krankheit und Schuld. Was verbindet ihr mit dem Thema Krankheit und Schuld? Ich erinnere mich noch gut an eine Zeit, in der man das Wort Krankheit und das Wort Schuld nicht in einem Atemzug nennen durfte. Krankheit, die hat ja auch gar nichts mit Schuld zu tun, oder? Ich erinnere mich an meine Kindheit und Jugend. Damals hörte ich, ja, früher glaubten die Menschen, dass Krankheit eine Folge der Sünde sei. Anders gesagt, ist jemand krank, dann muss er vorher irgendetwas falsch gemacht haben. Etwas, was Gott nicht gut gefunden hat. Aber wie schon gesagt, schon in meiner Kindheit, da hieß es früher, da glaubte man das, heute nicht mehr. Jetzt könnten wir ja denken, wenn schon vor Jahrzehnten Christen gesagt haben, früher, da glaubte man das, dann sollte das doch heute eigentlich überhaupt kein Thema mehr sein, oder? Liebe Gemeinde, ich habe lange Zeit tatsächlich gedacht, das wäre kein Thema mehr. Einen Zusammenhang herzustellen zwischen Krankheit und Schuld, das schien mir nicht zeitgemäß zu sein. Nun arbeite ich ja im Krankenhaus und dort stelle ich immer wieder fest, als Seelsorgerin, da begegnet es mir immer wieder, dass Menschen, die krank sind, plötzlich von Schuld sprechen. Ich erzähle ein paar Beispiele. Ein Patient sagt, ich habe eine schwere Herzerkrankung. Mein Hausarzt meint, das wäre meine eigene Schuld. Ich hätte mich mehr bewegen sollen und mehr auf meine Ernährung achten. Was denkt ihr jetzt? Glaubt ihr, dass der Arzt recht hatte? Könnte das sein? Es gibt Krankheiten, die verleiten andere Menschen sehr schnell dazu zu sagen, selbst schuld, du hättest gesünder leben sollen. Raucher, die eine Lungenerkrankung entwickeln, die hören so etwas auch sehr häufig. Und leider hören so etwas auch sehr häufig Menschen, die psychiatrische Diagnosen haben. Ob bewusst oder unbewusst, aber viele Menschen glauben leider immer noch, Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, die sind in gewisser Weise selbst schuld. Es gibt leider immer noch Menschen, die so denken, auch wenn ich das sehr erschreckend finde. Ein zweites Beispiel. Eine Frau, sie ist schon über 90 Jahre alt, sie gehört nicht zu dieser Gemeinde, möchte ich nur mal sagen. Diese Frau, über 90 Jahre alt, ist kerngesund und so mobil, wie es nur möglich ist. Ich staune über ihre Fitness. Und diese Frau redet dann mit mir und erzählt über ihre Freundin. Ihre Freundinnen sind jünger als sie. Diese Frauen sind noch in den 80er Jahren ihres Lebens. Und was sagt diese Frau über ihre Freundin? Sie sagt abwertend, ach, die gehen doch gar nicht mehr aus dem Haus. Kein Wunder, dass die so oft krank sind. Wenn sie sich mehr bewegen würden, dann wären sie auch gesünder. Mir fehlen in dem Moment die Worte, als ich das höre. Anstatt, dass diese Frau dankbar dafür ist, dass sie selbst so gesund ist, da verurteilt sie andere, die es leider nicht sind. Ein letztes Beispiel. Ein Beispiel, was leider immer wieder vorkommt und was mich immer wieder neu schockiert. Eine Mitarbeiterin aus dem Krankenhaus sagt über ihre Kollegin, die ist ja ständig nur krank. Erst im Frühjahr hatte sie die Grippe. Jetzt ist Herbst und sie hat schon wieder irgendeine Krankheit. Ich glaube, es ist Corona. Sie muss mal irgendwas machen. Spritze gegen die Grippe und gegen Corona. Ich mache das doch auch. Und wenn ich mal merke, dass ich ein Kratzen im Hals habe, dann hole ich mir was Stärkendes aus der Apotheke und dann geht's wieder. Ich lasse mich nie krank schreiben. Und die Quintessenz dieser Überlegung, Menschen, die sich krank schreiben lassen, die sind selbst schuld. Liebe Gemeinde, das sind jetzt alles nur Beispiele. Und Ich könnte noch eine ganze Weile so weitermachen mit solchen Geschichten, aber ich bin mir sicher, jeder von euch und jede von euch hat auch eigene Geschichten im Kopf und auch ihr könntet eine Menge solcher Dinge erzählen. Menschen sind krank und neben dem Leid ihrer Erkrankung müssen sie dann auch noch hören, selbst schuld. Heute in diesem Gottesdienst schauen wir das Thema deshalb einmal etwas genauer an. Und zwar schauen wir zuerst einmal in die Bibel und fragen uns, wie ist es eigentlich in der Bibel? Gibt es da Texte, die gleichzeitig von Krankheit und von Schuld sprechen? Wir hören jetzt den Predigttext aus Johannes 5, die Verse 1 bis 16 nach der neuen Genfer Übersetzung.
Ja, zur Lesung möchte ich euch bitten, oder aufzustehen, beziehungsweise ja, dem, wem es möglich ist. Ja, ich lese aus Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Und unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat. Das ist dir doch gar nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Amen.
Liebe Gemeinde, diese Geschichte steht in der Bibel. Im Neuen Testament steht sie im Evangelium des Johannes. Das heißt, Johannes hat diese Geschichte aufgeschrieben. Johannes war aber selbst ein Anhänger von Jesus. Er war sozusagen pro Jesus eingestellt. Wir können also davon ausgehen, dass Johannes auch ganz auf der Seite von Jesus war. Wie hätte sich aber wohl diese Geschichte angehört, wenn einer der führenden Männer des Volkes sie erzählt hätte? Ich stelle mir das so vor.
Du, ich muss dir etwas erzählen. Du weißt doch, hier in Jerusalem, da ist so ein Teich. Da pilgern immer die ganzen Kranken hin.
Du meinst in der Nähe des Schaftores?
Ja, genau. den mit den großen 5 Hallen.
Ja, den kenne ich. Da sind die ganzen Gebrechlichen. Es stinkt auch sehr schlimm, so richtig nach Krankheit. Um den Platz mache ich immer einen großen Bogen.
Genau, ich auch. Weißt du, was da am Sabbat passiert ist?
Nein, erzähl mal.
Da ist dieser Jesus gekommen, du weißt schon, ne? Den, den viele so toll finden. Und der ist direkt auf einen einzigen Mann zugegangen und dann hat er den gesund gemacht.
Wie meinst du gesund gemacht?
Na, der lag schon seit 38 Jahren da, konnte sich kaum bewegen, nur mühsam zum Wasser schleppen.
Ach ja, das Wasser. Da wird ja immer nur der gesund, der als Erster zur heiligen Quelle, der es als Erster zur heiligen Quelle schafft.
Ja, genau. Und dieser Jesus hat nun den Mann einfach so geheilt, ohne Wasser.
Das ist beeindruckend.
Sag mal, hörst du mir gar nicht zu? Das war am Sabbat. Du weißt doch, am Sabbat darf man nicht arbeiten, also auch nicht heilen.
Also das heißt, Jesus hat gesündigt?
Ja, genau. Und dann kommt noch das Beste. Er hat auch den Geheilten zur Sünde verleitet.
Wie denn das?
Na, er hat einfach zum Geheilten gesagt, nimm dein Bett und geh. Der sollte sein Bett tragen. Also auch arbeiten, am Sabbat.
Nein, was für eine Sünde.
Eine doppelte Sünde. Erst sündigt er selbst und heilt den Kranken und dann verleitet er auch noch den anderen dazu, sein Bett zu tragen. Du, ich denke gerade, Krankheit ist doch eine Folge von Sünde. Also auch von falschem Verhalten. Müsste dann nicht Jesus jetzt krank werden? Immerhin hat er gegen das göttliche Gebot verstoßen und am Sabbat gearbeitet. Jesus hat gesündigt, also muss er auch krank werden.
Ja nun, es würde mich nicht wundern. Aber wenn, dann kann ich nur sagen,
selber schuld.
Herzlichen Dank. Die Geschichte, die kleine Nacherzählung der biblischen Geschichte, garniert mit etwas Humor. Möglicherweise haben Gegner von Jesus tatsächlich ähnlich gedacht. Ich kann mir vorstellen, wir finden diesen Gedanken heute eher schockierend. Jesus, ein Sünder? Das passt doch nicht. Aber wir wissen ja auch mehr als die führenden Männer des jüdischen Volkes damals. Denn wir haben die gesamte Bibel. Und deshalb auch unseren Glauben. Und unser Glaube sagt uns, Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat nicht gesündigt. Alles, was Jesus tut, das hat seinen Sinn. Für die führenden Männer damals, da war Jesus nicht der Sohn Gottes. Die führenden Männer damals hatten daher auch kein Problem, Jesus vorzuwerfen, dass er ein Sünder sei. In unserem Bibeltext lesen wir das. Außerdem gibt es dann ja immer noch das andere Problem. Das Problem nämlich, dass die Menschen damals noch nichts über Ursachen von Krankheiten wussten. Damals, vor 2000 Jahren, da wusste man noch nicht das über Krankheiten, was man heute weiß. Damals wusste man noch nichts von Bakterien und Viren, die Krankheiten auslösen. Man kannte noch keine bösartigen Krebszellen, die einen ganzen menschlichen Körper erobern können. Und damals wusste man auch noch nichts über genetische Veranlagungen von Krankheiten. Man stellte aber fest, manchmal passiert es, ein Mensch wird plötzlich krank und keiner weiß warum. Warum dieser Mensch? Warum ausgerechnet jetzt? Und auch schon damals war es so, dass man versuchte, eine logische Erklärung dafür zu finden. Man suchte nach Ursachen, und zwar mit den Möglichkeiten, die man damals hatte. Wenn man aber keine logische Erklärung fand, dann schaute man nach oben und sagte, dann muss das Gott gewesen sein. Und was passiert, wenn man so denkt? Man fühlt sich hilflos, ausgeliefert einer höheren Macht. Und dann wächst das Bedürfnis, wieder handlungsfähig zu sein. Also haben die Menschen gefragt, was kann ich tun, um Gott positiv zu beeinflussen? Was kann ich tun, um wieder gesund zu werden? Und dann kam auch der nächste Gedanke ganz schnell: Was habe ich Gott eigentlich getan, dass er mich so bestraft hat? Was ist meine Schuld? Denn die Krankheit, die empfinde ich als schwere Strafe. Was ist also meine Schuld? In unserem Bibeltext, da finden wir nun aber nicht das Wort Schuld, sondern das Wort Sünde. Sünde und Schuld, zwei Wörter, die zwar eng zusammenhängen, aber sie sind trotzdem nicht das Gleiche. Es sind quasi zwei Seiten einer Medaille. Der Theologe Wilfried Herle schreibt, dass Sünde das Verfehlen des Menschen seiner Lebensbestimmung ist. Das Verfehlen des Menschen seiner Lebensbestimmung. Der Mensch lebt also auf ein Ziel hin, und zwar egal, ob bewusst oder unbewusst. Jeder Mensch hat irgendwann irgendwie ein Ziel für sein Leben. Und Wilfried Herle behauptet nun, dieses Lebensziel ist die Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, und zwar die Bestimmung zur Liebe. Das ist die Bestimmung, die Gott unserem Leben gegeben hat, die Bestimmung zur Liebe. Was ist damit aber gemeint? Fragen Sie das mal oder fragt ihr das mal einen Menschen, der bedrohlich krank ist. Und zwar so krank, dass dieser Mensch um sein Weiterleben fürchten muss. Die meisten Menschen, die schwer krank sind, die merken nämlich, das Wichtigste im Leben sind die Beziehungen zu Menschen. Und zwar am wichtigsten sind die Beziehungen zu den Menschen, die dem eigenen Herzen am nahesten sind. Für uns Christen gehört Gott ganz entscheidend zu unseren Beziehungen dazu. Die Liebe zu Gott, die bestimmt unser Leben. Die Beziehung zu Gott, die beeinflusst auch unsere Beziehung zu anderen Menschen. Sogar zu den Menschen, die unserem Herzen am nahesten sind. Und Sünde bedeutet, diese Beziehung ist gestört. Es gibt etwas, was die Beziehung zu Gott stört. Und damit ist nicht nur die Beziehung zu Gott gestört, sondern auch die Beziehung zu anderen Menschen. Diese grundlegende Form der Sünde, diese Beziehungsstörung, die sorgt aber erst dafür, dass wir Menschen sündige Taten tun. Also wenn wir auf die 10 Gebote schauen, stehlen, morden, das Feiertagsgebot brechen. Das, was also die führenden Männer Jesus vorgeworfen haben, das sind erst die Folgen der Beziehungsstörung. Soweit zum Begriff Sünde. Was ist jetzt aber Schuld? Also die andere Seite der Medaille. Schuld heißt theologisch gesehen, wir werden schuldig, indem wir hinter einer Forderung Gottes zurückgeblieben sind. Das bedeutet, wir hatten selbst die Verantwortung, etwas zu tun, aber wir haben es nicht geschafft. Damit haben wir versagt und sind schuldig geworden. Wir hatten die Verantwortung, Liebe zu leben, aber wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, auf dieses Lebensziel hinzuleben. Wir haben in keiner Beziehung zu dem liebenden Gott gelebt oder in einer gestörten Beziehung zu dem liebenden Gott. Wir haben in unseren Beziehungen zu anderen Menschen gelebt, aber was die Liebe in diesen Beziehungen angeht, da haben wir versagt. Das gilt selbstverständlich für Liebesbeziehungen, für Ehepaare, für Familien, aber das gilt auch für Beziehungen in der Gemeinde, zu den Christen in der Gemeinde. Das ist Schuld. Schuld heißt, in dieser Liebe versagt zu haben. Schuld, zumindest rein theologisch gesehen. Und bei dieser Betrachtung bemerken wir, Sünde und Schuld, die hängen beide zusammen. Aber mit Krankheit haben die erst einmal gar nichts zu tun. Das Wort Krankheit kommt bei dieser Erklärung nicht vor. Im Gegenteil, hier geht es allein um Liebe und um Beziehung. Trotzdem haben wir vorhin unseren Bibeltext gehört und wir haben gemerkt, hier gibt es einen Text, in dem kommen beide Themen vor. Es geht um einen Menschen, der ist seit 38 Jahren krank. Jesus heilt ihn Und dann kommt irgendwann der Satz, den Jesus zu dem Geheilten sagt: Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Und dann kommt ganz schnell bei uns der Gedanke: Ah, Krankheit und Schuld, die hängen ja doch zusammen. Steht ja in der Bibel. Aber steht es wirklich so in der Bibel? Schauen wir uns den Text daher einmal genauer an. Was passiert hier eigentlich? Und jetzt meine Aufgabe für euch. Versucht mal in dem Text, den ich vorlese, das Wort Sünde zu finden. Es steht hier, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Mann ging also einfach weg. Und wo war in diesem Text die Rede von Sünde? Hat jemand das Wort Sünde gefunden? Kein Wort von Sünde. Die Heilungsgeschichte selbst, da kommt kein Wort vor, nicht das Wort Sünde. Jesus hat diesem Mann nichts weiter gesagt als das, was hier im Text steht. Das ist nämlich das Heilungswunder. Eine Geschichte, die wir eigentlich damit für abgeschlossen erklären könnten. Im Theater würde man sagen, der Vorhang geht jetzt zu, die Szene ist zu Ende und kein Wort von Schuld, kein Wort von Sünde. Aber dann kommt eine neue Szene, dann geht quasi wie im Theater der Vorhang wieder auf und andere Personen kommen ins Spiel. Menschen, die mit der ursprünglichen Heilung gar nichts zu tun hatten. Menschen, die herumlaufen und die genau schauen, wer hat hier wieder etwas falsch gemacht? Brille auf, genau hinschauen, jeden hier im Blick behalten und ganz klar, hier hat jemand einen Fehler gemacht. Jemand hat gesündigt. Ganz klar. Es ist ja Sabbat. Keiner darf hier etwas tun. Und da trägt jemand sein Bett. Der hat gesündigt, ganz klar. Und was sagt dann der Geheilte? Aber ich kann doch gar nichts dafür. Ich bin nicht schuld. Der gesagt hat, ich soll mein Bett tragen, der ist schuld. Merkt ihr etwas? Das große Wunder, das Jesus getan hat, das Heilungswunder, es verschwindet. Es tritt völlig in den Hintergrund. Jetzt geht es allein darum, wer hat hier etwas falsch gemacht? So etwas kenne ich übrigens auch aus dem Krankenhausalltag. Manche Menschen schauen ganz genau hin, wer hat hier etwas falsch gemacht, wer ist schuld? Wer ist schuld daran, dass ein Mensch krank geworden ist? Wer ist schuld, dass er nicht wieder gesund wird? Wer ist vielleicht sogar schuld daran, dass dieser Mensch gestorben ist? Und dieses Thema Schuld, das kann so viel Macht bekommen. Es kann so wichtig werden, dass andere Themen darin da völlig verblassen. Vielleicht wäre das andere wichtige Thema Trauer. Trauer, weil ein Mensch gestorben ist. Oder das andere wichtige Thema wäre, dass ein todkranker Mensch sich gut aus seinem Leben verabschiedet. Verabschiedet von den Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Verabschiedet von seinem ganzen Leben. Aber die Suche nach dem Schuldigen, die kann manchmal so groß und mächtig im Raum stehen, dass die ganzen anderen Themen in den Hintergrund geraten. Und dann die Frage der Schuld. Mal ganz ehrlich, diese Frage ändert doch im Nachhinein gar nichts mehr, oder? Und diese Frage nach der Schuld, die wird auch hier im Bibeltext ganz plötzlich groß. Und zwar nicht hineingeworfen von irgendjemandem, der an der Heilung beteiligt war, sondern von anderen Menschen. Neue Menschen kommen hinzu, Menschen, die gar keinen Blick dafür haben, dass hier jemand gesund geworden ist. Jemand, der 38 Jahre lang gelitten hat. Und wir können darüber doch eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Der Geheilte und die führenden Männer des jüdischen Volkes. Das ist quasi die zweite Szene. Und in unserem imaginären Theaterstück geht wieder der Vorhang auf. In unserem Bibeltext beginnt eine neue Szene. Jetzt sehen wir nur zwei Männer. Der Geheilte und Jesus. Und es gibt ein Gespräch nur zwischen diesen beiden Männern. Zur Erinnerung, der Geheilte hatte zu den führenden Männern gesagt, ich bin nicht schuld, ich habe mein Bett nur getragen, weil Jesus es gesagt hat. Jesus sagt jetzt zu ihm, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Jesus blickt nicht zurück. Er sagt nicht, du hast früher einmal gesündigt, sondern Jesus schaut auf das, was kommt und sagt, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, das könnten wir so lesen, als wäre es eine Drohung. Aber es ist vielleicht keine Drohung, sondern eine Sorge, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschehe, sagt Jesus. Versteht der Mann ihn? Vielleicht nicht, denn das, was danach geschieht, das verstehen wir heute nur, weil wir die Bibel als Ganzes haben. Der Mann geht nämlich weg und er verpetzt Jesus. Er sagt den führenden Männern, wer ihn quasi zur Sünde verleitet hat und die Folge davon ist, Jesus wird jetzt zum Sündenbock gemacht. Er wird von den führenden Männern verfolgt und schließlich sogar getötet. Und damit ahnen wir schon, durch diese Tat, sagt uns der Bibeltext, der Geheilte trägt eine Mitschuld am Tod von Jesus. Die Sünde, von der in diesem Bibeltext die Rede ist, die hat also rein gar nichts zu tun mit der Krankheit des Mannes. Im Gegenteil, Jesus versucht hier den Mann zur Besinnung zu bringen und ihn davor zu beschützen, dass dieser Mann später Schuld auf sich laden wird. Leider umsonst. Was hat unser Text aus der Bibel nun mit dem Thema Krankheit und Schuld zu tun? Eigentlich müssten wir doch jetzt sagen, gar nichts. Im Gegenteil, in diesem Text sehen wir, Menschen sind es, die die Themen Krankheit und Schuld zusammenbringen. Jesus hat aber etwas ganz anderes im Blick. Ihm geht es um den einzelnen Menschen. Zuerst darum, dass ein Mensch gesund wird, der 38 Jahre leidet. Leidet an einer körperlichen Krankheit und das Ende der Krankheit bedeutet an der Stelle ein Ende des Leides. Und als zweites versucht Jesus dem Mann etwas Gutes zu tun, indem er ihn versucht zurückzubringen. Zurückzubringen in eine gute Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Weg von der Sünde. Das ist nämlich die wichtigste Aufgabe, die Jesus hat. Beziehungen zu heilen. Die Beziehung zu dem liebenden Gott und die Beziehung zwischen Menschen. Jesu Hauptaufgabe war es, die Welt von der Sünde zu heilen. Beziehungen zu reparieren. Bei diesem Mann, nun ja, es entwickelte sich leider nicht so gut weiter. Übrigens später im Johannesevangelium, in Johannes 9, da versuchen wieder Menschen einen Zusammenhang herzustellen zwischen Krankheit und Schuld. Und wieder ist es Jesus, der diesen Zusammenhang auflöst. Für Jesus gibt es keinen Zusammenhang zwischen Krankheit und Schuld. Aber es gibt für ihn die Sünde und es gibt für ihn Schuld. Sünde ist die gestörte Liebesbeziehung zu Gott und Menschen. Schuld laden wir auf uns, wenn wir selbst zu dieser Störung beitragen. Was können wir nun aus diesem Bibeltext lernen? Also, ich lerne daraus, immer dann, wenn Menschen krank sind und leiden, dann möchte ich mich ihnen ganz unvoreingenommen zuwenden. So wie Jesus. Und da, wo andere Menschen plötzlich einen Zusammenhang konstruieren, einen Zusammenhang von Krankheit und Schuld, da möchte ich aufmerksam sein und nicht in dieses Denken einsteigen. Ich möchte nicht denken, du bist krank, also bist du selbst schuld. Ob an einer Krankheit oder dem Tod eines Menschen jemand schuld ist, das ist vielleicht auch gar nicht das Wichtigste in diesem Moment. Wichtiger ist es, dass Beziehungen heil werden können, besonders die Beziehung zu Gott. Besonders unsere Beziehung zu Gott. Vielleicht ist euch das ja in dieser Predigt auch wichtig geworden. Vielleicht aber auch etwas ganz anderes. Gott segne uns alle. Amen.